aktive Präsident Blockaden der Politik Tusks angekündigt hat. Wie kann der Stillstand in Polen aufgelöst werden? Fragen gleich an einen Experten. Jetzt erstmal die Meldung mit Tobias Mück.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau, Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uccar.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Österreich wird nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit einer dreitägigen Staatstrauer der Opfer gedacht. Um 10 Uhr soll es eine Schweigeminute geben. Außerdem sind viele politische und gesellschaftliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Ein 21-Jähriger hat gestern an seiner ehemaligen Oberschule 10 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Das Motiv ist unklar. Ein Abschiedsbrief des Täters hat laut Polizei keine Anhaltspunkte geliefert. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im rbb24-Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Vielmehr braucht es eine Rückkehr zur Entspannung und Zusammenarbeit mit Moskau. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Autofahrer müssen gerade auf der A2 mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist am Morgen zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Lenin ein Papiertransporter in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Autobahn in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Fahrer konnte seinen Laster rechtzeitig verlassen, auch sonst sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es von der Polizei. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern und was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken, bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 13 Grad und in Steglitz 14, in Brandenburg zwischen 12 in Wittstock und 14 Grad in Fürstenwalde. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, einen guten Morgen wünsche ich. Der Blick jetzt nach Polen. Bei der Präsidentenwahl Anfang Juni hatte der nationalkonservative Kandidat Nawrocki knapp gewonnen und kurz darauf angekündigt, zustimmungspflichtige Vorlagen der liberalen Regierungskoalition von Donald Tusk zu blockieren. So wie es der Vorgänger von Nawrocki auch gemacht hat. Die Folge? Stillstand und Frust bei den Wählern. Tusk will nun heute wissen, ob er noch die Mehrheit im Parlament hat. Er stellt am Vormittag die Vertrauensfrage im Parlament. Dem Sejm gibt es 460 Sitze. Tusks Koalition hat 242 davon. Das ist die Mehrheit. Piotr Buras ist Leiter des Warschauer Büros des European Council of Foreign Relations. Ihn habe ich gefragt, ob diese Mehrheit auch tatsächlich steht.
Ja, also davon ist auszugehen, dass Tusk diese Vertrauensfrage gewinnen wird und weiterregieren wird. Ich glaube, das stand auch nicht zur Frage, ob er eventuell durchfallen könnte. Diese Vertrauensfrage ist vor allem dazu da, seine Macht innerhalb der Koalition zu festigen und die Initiative zu ergreifen, nachdem sein Kandidat die Präsidentschaftswahl verloren hat.
Aber mal grundsätzlich, war es wirklich klug von Tusk, die Vertrauensfrage zu stellen, oder hatte er gar keine andere Wahl?
Ja, er musste das nicht tun, aber es gab schon einige Stimmen innerhalb der Koalition, dass möglicherweise ein neuer Anfang mit einem neuen Premierminister eine gute Idee wäre. Es gab viel Kritik an Tusk selbst, dass die magere Bilanz seiner Regierung die Ursache sei für die Wahlniederlage von Rafał Trzaskowski, dem liberalen Kandidaten. Es knirscht in dieser Koalition, es gibt viel Unmut und Tusk, glaube ich, wollte einfach zeigen, dass er nach wie vor im Sessel des Premierministers bleiben muss und dass es auch keine Alternative gibt. Und er wird wahrscheinlich auch ein neues Regierungsprogramm vorlegen oder zumindest einige Eckpunkte eines solchen Programms.
Tusks Regierung hat ja vieles nicht umsetzen können, weil eben der bisherige Präsident Duda blockiert hat. Das wird wohl jetzt noch härter werden. Wie geht's also weiter? Möglicherweise bald vorgezogene Neuwahlen?
Naja, vorgezogene Neuwahlen wird es erstmal nicht geben, wenn er eben diese, wie erwartet, diese Vertragsfrage übersteht. Tusk hat natürlich nicht viel geliefert in den letzten anderthalb Jahren, aber nicht nur wegen des Vetos des Präsidenten, sondern auch, weil er darauf gewartet hat, dass nach der Präsidentschaftswahl er einen viel größeren Spielraum haben würde. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Also er muss sich ein bisschen anders orientieren. Er wird jetzt eine Regierungsagenda vorlegen müssen, bei der ums Zweierlei gehen wird. Also um bestimmte Initiativen, zum Beispiel in den wichtigen Bereich der Wohnungsbaupolitik, sehr wichtig für sich der Wähler, die von Nawrocki nicht gestoppt werden, weil das auch nicht im Sinne, nicht im langfristigen politischen Interesse der Partei, die hinter ihm steht, liegen würde. Und Tusk wird wahrscheinlich auch mehr Tempo machen müssen bei Projekten, die Nawrocki nicht unterstützen wird, die aber für die Wähler der aktuellen Regierungskoalition sehr wichtig sind, zum Beispiel die Liberalisierung der Abtreibungsgesetzgebung. Da gibt es eine klare progressive Mehrheit in Polen.
Aber trotzdem, die knapp ausgegangene Präsidentenwahl hat ja gezeigt, Polen ist tief gespalten. Hat Tusk überhaupt eine Chance, diese Spaltung zu überwinden?
Schwierig. Natürlich wird es schwierig sein. Tusk ist auch Teil dieser Spaltung. Er hat diese Spaltung mit seiner Politik auch zum Teil befördert oder zumindest mit seiner politischen Strategie, die sehr stark auf diese Polarisierung ausgerichtet war. Also er und sein Gegenspieler Kaczynski haben die letzten 20 Jahre die polnische Politik bestimmt und von dieser Polarisierung eigentlich auch politisch profitiert. Also die zwei wichtigsten Kontrahenten. Ich glaube, sehr viele in Polen haben schon genug von dieser Polarisierung. Und leider viele, die das so empfinden, haben sich bei der letzten Präsidentschaftswahl entschieden, noch radikaleren rechten Parteien oder ihre Kandidaten zu wählen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass viele Bürger nach Alternativen suchen, dass sie eben diese Polarisierung ablehnen und dass trotz dieser sehr verzwickten Lage heute in Polen, dass schon eine gewisse Bewegung in die polnische Politik kommt und möglicherweise auch zu neuen Parteigründungen kommen kann oder zu einer Neugestaltung der politischen Szene.
Das heißt, Herr Buras, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt eine Chance, dieses tief gespaltene Land wieder zu einen?
Ich glaube, zu einem, das wird nicht von Tag auf Tag passieren, aber vielleicht stimmt es nicht, dass dieses Land tatsächlich so zweigeteilt ist. Also zweigeteilt ist bestimmt die politische Szene und die polnische Politik, aber die Gesellschaft ist viel heterogener als diese These von einer zweigeteilten, polarisierten Gesellschaft vermuten ließe.
Das sagt Piotr Buras. Er ist Leiter des Warschauer Büros des European Council of Foreign Relations. Polen steht vielleicht am Scheideweg. Heute eine Regierungserklärung des Premiers Tusk und die damit verbundene Vertrauensfrage im Parlament. 9:10 ist es jetzt. Wenn in den USA Präsidentschaftswahlen sind, gibt's einige Staaten, bei denen schon klar ist, welche Farbe sie am Ende haben werden. Kalifornien ist so ein Staat. Blau. Also demokratisch ist er in großen Teilen. Kein Wunder, dass der republikanische US-Präsident Trump mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom über Kreuz liegt, aktuell beim Thema Einwanderungspolitik. Donald Trump will Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis abschieben. Das widerspricht der Linie, die man in Kalifornien fährt, erläutert unser Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Kalifornien hat sich 2017 zum sogenannten Sanctuary State ernannt. Die Polizei beispielsweise verfolgt nur Verbrechen, aber keine Verstöße gegen Aufenthaltsrecht. Viele Städte haben solche Regeln schon deutlich früher eingeführt, Los Angeles in den 80ern. Für den Präsidenten schon in seiner ersten Amtsperiode ein Ärgernis.
My administration is confronting sanctuary city policies that nullify federal law. They shield criminals.
Das verstoße gegen Bundesgesetz, schütze Kriminelle, so Trump schon damals. Gouverneur Gavin Newsom dagegen hat auch die Wirtschaft im Blick, wenn er sich schützend vor Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel stellt. In der Landwirtschaft sind das etwa die Hälfte der Arbeitskräfte. Der allergrößte Teil davon lebt seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten in den USA.
The impacts of mass deportation on the cost of food are off the charts. This is serious business.
Massenabschiebungen würden die Lebensmittelpreise massiv in die Höhe treiben, warnt Newsom. Donald Trump stören auch die für US-Verhältnisse strengen Umweltnormen, die Kalifornien eingeführt hat und die viele andere Staaten übernommen haben. Abgasnormen für Autos zum Beispiel. Weg damit, so der Präsident in einer Autofabrik.
We're going to work on the CAFE standards, so you can make cars in America again.
Trump will den maximal erlaubten Flottenverbrauch ändern, damit ihr wieder Autos hier in Amerika bauen könnt, sagt Trump. In Kalifornien und ganz besonders im Großraum Los Angeles erinnern sich die Menschen aber noch gut an den extremen Smog, der die Stadt Ende der 70er beinahe erstickt hätte. 2020 hat Newsom ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach ab 2035 in Kalifornien nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden sollen. Donald Trump will das mit Bundesrecht verhindern, Newsom hat eine Klage angekündigt. Überhaupt Klagen. In der ersten Amtszeit Trumps hat Kalifornien rund 100 Prozesse angestrengt, um Maßnahmen des Bundes anzufechten. Zum Beispiel den Plan, Transgender-Personen vom Militär auszuschließen. Diesen Punkt versucht der Präsident jetzt per Executive Order durchzusetzen. Kalifornien klagt erneut. Donald Trump nennt Gouverneur Gavin Newsom oft Newscom. Ein fieses Wortspiel.
Newscom from California. Isn't that his name, Newscom? What he's done to California is unbelievable.
Übersetzt ungefähr: Gouverneur Drecksam fährt das Land vor die Wand. Mit dieser Unverschämtheit bedient Trump die niederen Instinkte seiner Make America Great Again-Gefolgschaft, für die Kalifornien und seine oft liberale und progressive Politik ein Feindbild ist. Newsom hat das bisher oft nach außen hin gelassen weggesteckt, denn er braucht die Hilfe des Bundes zum Beispiel, wenn es darum geht, die Folgen der verheerenden Brände vom Januar zu bewältigen. In der aktuellen Auseinandersetzung hat der Gouverneur jetzt begonnen, einen anderen Ton anzuschlagen. Die Marines zu schicken, das seien Fantasien eines Diktators, sagte er in Fernsehkameras. Trump solle stattdessen lieber die Nationalgarde wieder abziehen. Wenn du Präsident sein willst, dann handle auch so oder fake wenigstens ein Präsident zu sein. Tritt zurück und wir räumen auf. Newsoms Zeit als Gouverneur geht im kommenden Jahr zu Ende. Für die Wahl 2028 könnte er sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten bewerben.
Der Konflikt zwischen dem kalifornischen Gouverneur und dem US-Präsidenten geht also weit über das Thema Migration hinaus. Aus Los Angeles waren das die Erläuterungen von Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und heute in einem Jahr beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Dies aber nicht in den USA, sondern bei Mitausrichter Mexiko. Im legendären Aztekenstadion findet das Eröffnungsspiel statt und darauf freuen sich viele Fußballfans, aber nicht alle Anwohner, berichtet Korrespondentin Anne Demmer aus Mexico City.
Mexiko, Mexiko, und Mexiko ist bereits ein Jahr vor dem Anpfiff im Fußballfieber und trällert die offizielle Hymne der WM von 1986 vor sich hin. Das Eröffnungsspiel findet im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexico City statt. Ich bin begeistert. Das Aztekenstadion ist das einzige Stadion in der Geschichte, in dem drei Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Aber das Stadion sei schon kurz vor dem Verfall und was so alles gesagt wird. Diego Farrell winkt ab. In der Tat musste das Stadion von Grund auf saniert werden. Er hofft, dass bei dem Massenansturm für Sicherheit gesorgt wird. Wenn das bei einem Ligaspiel ein Chaos ist, möchte ich mir das bei einer Weltmeisterschaft nicht vorstellen. Ich hoffe also, dass Sie diese Details klären können. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen uns von unserer guten Seite zeigen. In dem anliegenden Viertel Santa Úrsula sind Anwohner wie Maria Estela, die einen kleinen Kiosk führt, wenig erfreut über die bevorstehenden Fußballfanhorden. Santa Úrsula ist das Pissoir des Aztekenstadions. Alle Straßen rund um das Stadion stinken nach Pipi. Für die Fußball-WM sind neue Hotels und Einkaufszentren geplant. Und die graben, wie auch der Betrieb des Stadions, den Anwohnern der umliegenden Viertel das Wasser ab. Sie lassen uns ohne Wasser zurück. Das Aztekenstadion ist wie ein Blutesel. Für die, die nicht davon betroffen sind, steht der Fußballspaß im Vordergrund. Für Jaime hat Fußball etwas Magisches. Weil es Nationalitäten überwindet und alle für ein Spiel zusammenkommen. Ich bin begeistert, dass das Aztekenstadion zum dritten Mal Austragungsort des Pokals sein wird. 70, 86, 2026. Es ist unsere dritte Gelegenheit, Mexiko auf dem heimischen Rasen zu sehen und über das fünfte Spiel hinauszukommen. Doch eine einladende Atmosphäre für Fußballfans aus aller Welt sieht für Jorge Hernandez anders aus. Er spielt auf die Proteste gegen die Migrationspolitik der US-Regierung an, gegen die Trump nun mit der Marine gewaltsam vorgeht. Es herrscht in Los Angeles ein Klima der Gewalt. Und wenn man bedenkt, dass Trump die Tür für mehrere Länder geschlossen hat, dann ist das sehr ernst, da es sich ja um ein so großes Ereignis handelt. Angesichts von Deportationen warnen sogar Menschenrechtsorganisationen. Für manche Menschen wäre ein WM-Besuch in den USA nicht sicher. Fest steht, am 11. Juni wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 im Aztekenstadion in Mexiko ausgetragen.
Also genau heute in einem Jahr, Anne Demmer war das, aus Mexico City. In einem Jahr also die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in Mexiko, zusammen ausgerichtet mit den USA. Tja, und heute Nacht können wir auch in unserer Region wieder den Erdbeermond beobachten, wenn denn das Wetter mitspielt. Dieser Junimond erscheint ja oft besonders groß und rötlich am Himmel. Aber wieso heißt der eigentlich Erdbeermond? Spoiler, die Farbe ist nicht der Grund. Was ist es also dann? Die Antwort gibt's in gut 10 Minuten hier bei uns im rbb24 Inforadio. Stichwort Wetter, ob's denn mitspielt, schauen wir mal. Ja, es könnte klappen, aber es klingt noch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn ich sage, ab morgen wird's warm. 13, 14 Grad aktuell in Berlin, 12 meldet Prenzlau, 13 sind's in Brandenburg an der Havel. Der Vormittag noch dichter bewölkt, später wird's sonniger, es bleibt trocken bei höchstens 22 Grad und Stichwort Erdbeermond, die kommende Nacht ist dann gering bewölkt bei 11 bis 5 Grad. Die Chance also den Mond zu sehen, die ist groß. Und morgen dann bis 25 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Tobias Mück.
Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Dreieckwerder und Lenin wegen Löscharbeiten gesperrt. A13 Richtung Berlin zwischen Großküritz und Westensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding im Dreieck Charlottenburg auf der Überleitung zur A111 ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein defektes Auto. Längere Staus gibt es gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg, auf der A115 stadteinwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee, auf der A113 stadtauswärts zwischen Dreieck-Neukölln und Adlershof sowie in Pankow im Bereich zwischen Heinrich-Mann-Platz und Klempke-Straße. Außerdem Stau auf der Prenzlauer Promenade stadteinwärts und im Bereich Wisbier-Straße, Schönhauser-Allee, Wichert-Straße. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner-Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt.
20 nach 9 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Unser Nachbarland Polen ist tief gespalten, das hat die Präsidentenwahl vor einer knappen Woche gezeigt. Knapp gewonnen hat der national-konservative Kandidat. Er will nun die Politik des liberalen Premiers Tusk weitgehend blockieren, wo er kann. Tusk stellt nun heute die Vertrauensfrage. Meldung mit Tobias Mück.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Deshalb wolle er bei der aktuellen Tagung Maßnahmen dagegen auf den Weg bringen. Meurer sieht in den Bundesländern inzwischen eine Mehrheit für die elektronische Fußfessel nach spanischem Vorbild.
Alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Ein deutlich dynamischeres System, es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD. Die ärztliche Versorgung durch Hausarztpraxen dürfte sich in den kommenden Jahren weiter verschlechtern. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Aus Gütersloh, dem Sitz von Bertelsmann, Thomas Wöstmann.
Demnach will ein Viertel der derzeit praktizierenden Hausärzte in den nächsten 5 Jahren aufhören. Die meisten von ihnen aus Altersgründen, aber auch die, die weitermachen wollen, weniger arbeiten und ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Mit der Folge, dass sich die Zahl der fehlenden Hausärzte in den kommenden Jahren von derzeit 5.000 auf 10.000 erhöhen könnte, schätzt die Bertelsmann Stiftung. Sie fordert, die Mediziner von Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben zu entlasten, damit sie Aufgaben an nichtärztliche Assistenten übergeben können. Denn die Mehrheit der eigentlich aufgabewilligen Ärzte wäre sogar bereit, weiterzumachen, wenn sie sich weniger um Bürokratie kümmern müssten als um ihre Patienten.
Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien 2 Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-jährige Amokläufer hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend hat er Suizid begangen. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bess am Abend mitgeteilt hat. Seit Tagen kommt es in Los Angeles zu Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Das Militär werde erst abziehen, wenn, so Trump wörtlich, wieder Frieden in der Stadt herrscht. Immer mehr Haushalte in Deutschland produzieren Strom mit sogenannten Balkonkraftwerken. Der Bundesverband Solarwirtschaft schätzt, dass es inzwischen mindestens 1 Million dieser Anlagen gibt. Damit habe sich deren Anzahl innerhalb eines Jahres verdoppelt. Balkonkraftwerke heißen offiziell Steckersolargeräte und sind kleine Photovoltaikanlagen. Ihre Leistung ist auf 800 Watt begrenzt. Bei Sonnenschein speisen sie ihre Leistung über eine Steckdose ins heimische Netz ein. Dadurch muss ein Verbraucher weniger Strom von seinem Versorger beziehen. Produziert die Anlage einen Überschuss, wird der Strom entgeltfrei ins Netz gespeist. Autofahrer müssen gerade auf der A2 mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist am Morgen zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Lenin ein Papiertransporter in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Autobahn in beiden Richtungen komplett gesperrt gewesen. Der Fahrer konnte seinen Laster rechtzeitig verlassen, auch sonst sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es von der Polizei. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern und was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 13 Grad und in Steglitz 14, in Brandenburg zwischen 12 in Wittstock und 14 Grad in Fürstenwalde. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze, ich grüße Sie. Es war ein schwerer Schlag für die proeuropäische Regierung in Polen vor einer guten Woche, dass ihr Präsidentschaftskandidat Trzaskowski die Stichwahl knapp verloren hat. Jetzt muss sie gegen PiS-Kandidat Nawrocki regieren und es droht, wie schon in den vergangenen anderthalb Jahren, trotz aller Reformbemühungen, Stillstand. Premierminister Tusk stellt in dieser Situation heute im Parlament die Vertrauensfrage. Mehr dazu aus Warschau von Martin Adam.
Einigkeit und Mut, das brauche es jetzt, um den versprochenen großen Wandel noch zu erreichen, hatte der polnische Premierminister Donald Tusk nach der Präsidentschaftswahl erklärt. Denn der neue Präsident Karol Nawrocki steht wie Amtsinhaber Andrzej Duda der rechtspopulistischen PiS nahe und wird sehr wahrscheinlich weiter zentrale Regierungsvorhaben blockieren. Mut also, erstmal aber vor allem Einigkeit braucht Tusks Regierungskoalition, um die Vertrauensfrage zu überstehen. Auf die Linke sei Verlass, versucht deren Vorsitzender Włodzimierz Czarzasty zu beruhigen. Der Koalitionsvertrag gilt und wird weiter gelten. Die einen wollen die Polen einschüchtern, unsere Gruppierungen wollen ihnen Sicherheit geben. Unsere Arbeit war gut, 138 angenommene Gesetze, nur haben wir das nicht gut kommuniziert und werden das in Zukunft verbessern. Als Wackelkandidaten gelten auch eher die Abgeordneten der konservativen PSL, die statt mit Donald Tusk vielleicht doch lieber mit der PiS weitermachen wollen. Die hat auch schon eine Art Expertenregierung als Übergangslösung angeboten und umwirbt die PSL intensiv. Deren Vorsitzender, Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz, beteuert aber, er setze weiter auf die Regierung Tusk.
Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć.
Der Koalition geht es gut, das sagen wir ganz deutlich. Wir haben einen Plan für die nächste Etappe und wir haben zahlreiche Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung, Landwirtschaft und Soziales, wirklich zahlreiche. Nur offenbar nicht zahlreich genug, um zu überzeugen. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kinnhaken für die Regierung gewertet. Und mit seiner Vertrauensfrage hat Tusk jetzt sich selbst zum Thema gemacht. Für Juli hat er bereits eine Regierungsumbildung angekündigt. Sejm-Marschall Szymon Hołownia, der Parlamentspräsident von der ebenfalls an der Koalition beteiligten Partei Polska 2050, denkt schon weiter. Warum nicht Tusk an der Spitze durch den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Rafał Trzaskowski ersetzen? Das könnte die PiS lahmlegen, so Hołownia. Über 10 Millionen Menschen haben für Trzaskowski gestimmt, nicht für Donald Tusk. Also wenn er jetzt das Amt des Premierministers übernehmen würde, wäre das für die PiS Stillstand. Denn sie sind dermaßen besessen vom Kampf gegen Tusk, dass sie mit so einer Situation nicht umgehen könnten. Donald Tusk muss also nicht nur seine Regierung, sondern auch sich selbst retten. 231 Stimmen braucht er dafür, 242 hat die Koalition. Rechnerisch sollte es also reichen. Einigkeit und Mut hatte der Premier gefordert. An Mut mangelt es selten in der polnischen Politik. Einigkeit könnte das Problem sein.
Aus Warschau war das unser Korrespondent Martin Adam. Der polnische Premierminister Tusk stellt also heute die Vertrauensfrage. Die Sitzung im polnischen Parlament, dem Sejm, läuft bereits. Tusk gibt eine Regierungserklärung ab. Die österreichische Stadt Graz ist in Schockstarre. 10 Menschen sind gestern an einer Schule getötet worden. Viele Verletzte liegen noch im Krankenhaus, vor allem Schülerinnen und Schüler. Der mutmaßliche Täter ist selbst noch ein junger Mann. Er hat nach offiziellen Angaben einen Abschiedsbrief hinterlassen, bevor er an seiner ehemaligen Schule um sich schoss und sich dann auch selbst tötete. Im Land denken die Menschen aber vor allem an die Opfer. Natürlich. Unser Korrespondent in Österreich, Wolfgang Fichtel.
Ein Horrorfilm, nicht in Worte zu fassen, so hat das Österreichs sonst so wortmächtiger Bundespräsident Alexander Van der Bellen formuliert und trifft damit die Seelenlage Österreichs sehr gut. Im ganzen Land, ganz besonders in Graz, nach diesem dunklen Tag in der Geschichte des Landes, wie es Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker formuliert. 3 Tage Staatstrauer hat er angeordnet. Diese Trauer ist aber auch ohne Verordnung gefühlte Wirklichkeit.
Es ist so ein schwerer Stein, den man irgendwie im Magen mit sich rumträgt und immer noch nicht ganz glauben kann eigentlich, dass das passiert ist und dass es hier passiert ist, wo wir alle schon mal waren.
Graz steht zusammen. Steht hartweiß auf dem pechschwarzen Banner, das die Nordkurvenfans des österreichischen Fußballmeisters Sturm Graz an der Schulmauer des Gymnasiums anheften. Wortlos auch sie, die sonst so laut sein können. Graz steht zusammen, gerade jetzt aber auch wie immer, sagt Elke Kahr, die Bürgermeisterin.
Etwas, was unsere Stadt Graz immer ausgezeichnet hat und die Menschen, die hier leben, dass man sich gegenseitig hilft, das zählt und jetzt hat Politik keinen Platz.
Sagt die KPÖ-Politikerin, die Kommunistin, die in Österreichs zweitgrößter Stadt immer wieder gewählt wird. Inhaltlich einig an diesem schweren Tag mit dem eben erst gewählten FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, dem stramm rechten Ministerpräsidenten des Bundeslandes Steiermark, dessen Landeshauptstadt Graz ist.
Die Steiermark trauert heute, das grüne Herz weint. Es wird auch aus meiner Sicht heute keine politische Diskussion erfolgen. Heute geht es um das Trauern.
Parteitage sind verschoben, alle Veranstaltungen abgesagt. Am Grazer Rathaus weht eine schwarze Fahne, Halbmast, wie alle Flaggen im ganzen Land. Pause, um einmal schwer durchzuatmen. Die drängenden Fragen für danach werden aber trotzdem schon jetzt gestellt.
Man könnte sich schon überlegen, ob da der Zugang zu Waffen derart leicht sein soll, wie das aktuell in Österreich ist. Ne?
Zu leicht, sagen die Experten. 21 Jahre fester Wohnsitz, sauberes Führungszeugnis, das reicht meistens schon. Der Todesschütze, ein 21-jähriger Steirer, war mit einer Pistole und einer Schrotflinte unterwegs, die er legal besaß, sagt die Polizei. Er war arbeitslos, hatte die Schule ohne Abschluss verlassen, und zwar genau die Schule, an der er, vermutlich in seinem früheren Klassenzimmer, die Jugendlichen tötete und eine Lehrkraft. Er fühlte sich als Mobbingopfer, heißt es. Das will die Polizei aus seinem Abschiedsbrief, den sie inzwischen fand, aber noch nicht rauslesen. Das heißt, es gibt noch vieles aufzuklären nach den Tagen der Trauer in Österreich.
Nach dem Amoklauf in Graz, der Stimmungsbericht von unserem Korrespondenten in Österreich, Wolfgang Fichtel. 9:55 ist es jetzt. Eine frische Verkehrsmeldung im RBB24 Inforadio Verkehrsservice. Vorsicht bitte auf der A115 Richtung Berliner Ring, auf der mittleren Spur in Richtung Dreieck Nutetal und in Richtung Dreieck Werder. Da liegen Metallteile im Dreieck Nutetal. Also da in dem Bereich bitte Vorsicht. Heute Nacht ist Vollmond und nicht nur das, wir können heute den sogenannten Erdbeermond sehen. Das heißt, so heißt der Vollmond im Juni. Der Mond kann, wenn er aufgeht, besonders groß und vor allem rot aussehen. Und jetzt können wir ein bisschen Wissen sammeln, mit dem Sie vielleicht bei der nächsten Betriebsfeier ein bisschen angeben können. Der Grund, warum der Mond Erdbeermond heißt, ist nicht seine Farbe. David Beck aus der ARD Wissenschaftsredaktion erklärt.
Die Bezeichnung Erdbeermond kommt von den Algonquin, einem indigenen Volk Nordamerikas. Und sie nennen den Juni-Vollmond Erdbeermond ganz einfach, weil sie zu der Zeit Erdbeeren ernten. Die Algonquin haben für jeden Vollmond im Jahr so einen Namen, so als eine Art Kalender. Nach dem Erdbeermond kommt der Hirschmond, dann der Hechtmond, dann der Maismond und so weiter. Und das gibt's übrigens auch bei uns. Traditionell heißt der Erdbeermond hier Rosenmond, passt zwar auch mit der roten Farbe, aber hat wieder damit zu tun, dass die Rosen halt um diese Zeit blühen. Oder Brachmond heißt er auch, weil im Juni die brachliegenden Felder bearbeitet werden.
Hirschmond, Hechtmond, das ist weniger bekannt hier bei uns, aber woher kommt eigentlich die Rotfärbung des sogenannten Erdbeermondes? Die Erläuterung von David Beck.
Das kann passieren, wenn der Mond tief am Horizont steht, dann hat das Licht vom Mond einen längeren Weg durch die Atmosphäre, bis es unsere Augen trifft. Und für das Licht bedeutet das, je weiter der Weg durch die Atmosphäre ist, desto mehr blaues Licht wird sozusagen rausgefiltert. Bei uns kommt dann am Ende viel mehr rotes Licht an, deswegen sieht der Mond rot aus. Das ist aber keine Besonderheit des Erdbeermonds, sondern kann theoretisch zu jeder Jahreszeit passieren.
Und warum erscheint der Mond so besonders groß in dieser Zeit? Ist er dann besonders nah an der Erde? Auch hier ist die Antwort eine andere.
Tatsächlich hat es nichts damit zu tun, wie weit der Mond von uns entfernt ist. Und tatsächlich ist der Mond auch gerade an seinem am weitest von der Erde entfernten Punkt und damit mehr als 40.000 Kilometer weiter weg als am nächsten Punkt. Sollte der Mond so groß erscheinen, dann ist das eine optische Täuschung, von der auch niemand so ganz genau weiß, warum sie auftritt. Es könnte zum Beispiel sein, dass unser Gehirn die Größe des Mondes ganz einfach falsch einschätzt, wenn er näher am Horizont ist und ihn uns dann größer wahrnehmen lässt, als er ist. Beides, die Rotfärbung und die Größentäuschung, tritt also auf, wenn der Mond niedrig am Horizont steht und im Sommer ist die Bahn des Mondes am Himmel am flachsten, der Mond ist länger näher am Horizont und die Effekte sind deshalb häufiger und länger sichtbar.
Spannende Erklärungen von David Beck waren das aus der ARD-Wissenschaftsredaktion zum Erdbeermond, der heute Abend zu sehen sein wird, und das Wetter spielt auch mit. Der Abend und die Nacht wird überwiegend klar sein.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Damit wieder zu irdischen Dingen. In Paris startet heute die nach eigenen Angaben größte Veranstaltung für Tech und Startups in Europa, die Messe VivaTech. Ein großes Thema ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz hier in Europa, denn da dominieren ja bislang die USA und China ganz besonders. Unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospisch wirft da jetzt mal einen Blick mit mir drauf. Jonas, wer ist denn auf der Messe am Start?
Na, wie bei einer Messe üblich, vor allem viele Unternehmen. 3.500 Aussteller sollen vor Ort sein, sagt der Veranstalter. Sehr viele Start-ups sind dabei, die dort auch Investoren suchen können. Damit wird ganz offensiv geworben. Und es sind große Namen der KI-Welt zu Gast. Jensen Huang, der Chef des Chip-Herstellers Nvidia, der KI-Chefforscher von Meta ist da und auch der CEO von Mistral AI. Das gilt als der führende KI-Entwickler in Europa.
Und wie steht's um Europas KI-Wirtschaft?
Nicht schlecht, aber wir spielen jetzt nicht unbedingt in der ersten Liga mit. Die großen universellen Modelle werden von US-Firmen gemacht, ne? Also ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter. Mistral AI ist tatsächlich das einzige europäische Unternehmen, das dort so richtig mitmischt. Trotzdem, es gibt Bereiche, in denen Europa ganz gut dasteht. Dezentrale, lokale KI, die also nicht in großen Rechenzentren läuft, sondern zum Beispiel im Auto oder in der Steuerungseinheit einer Windturbine. Und da sei Europa vorne, hat der Chef von Applied Materials, Gary Dickerson, dem Handelsblatt gesagt. Sein Unternehmen ist weltweit die Nummer 2 bei Systemen für die Produktion von Computerchips. Und das sieht einen großen Wachstumsmarkt in lokaler KI und bemüht sich verstärkt um europäische Kooperationspartner, gerade in der Forschung. Diese Woche zum Beispiel in Dresden, was ja das Zentrum der deutschen Halbleiterindustrie ist.
Also da geht durchaus was, aber es gab ja schon dieses Jahr einen großen KI-Gipfel in Paris. Warum denn ausgerechnet dort?
Ja, fairerweise, jeder versucht gerade irgendwie bei KI mit dabei zu sein, aber Frankreich bemüht sich wirklich stark darum, die Tech-Branche zu fördern. Zum Beispiel mit einem Tech-Visum, da können Startups Mitarbeiter aus dem Ausland binnen eines Monats nach Frankreich holen. Das ist deutlich schneller als zuvor und es ist auch relativ gefragt. Paris wird immer beliebter bei Startup-Gründern. Noch ist es in Europa auf Platz 3 hinter London und Berlin, aber es legt kräftig zu. Und schon jetzt gibt's mehr Investitionen in Startups dort als hier. Dennoch, egal ob London, Paris oder Berlin, im Vergleich zu den USA oder China werden in Europa noch eher kleinere Brötchen gebacken.
Aber wie kann denn Europa attraktiver für Tech-Startups werden?
Ja, vor allem durch mehr Geld. Es fehlt schlichtweg an Investoren, die das Hochskalieren von Startups finanzieren. Gerade KI ist teuer. Da werden pro Finanzierungsrunde mehrere 100 Millionen eingesammelt. Und Investoren, die sowas machen können oder wollen, sitzen dann vor allem in den USA und dann wenden sich auch europäische Startups im Zweifelsfall dorthin, wenn sie das Geld brauchen.
In Europa fehlt also oft das Geld für große Investitionen in KI-Startups, sagt unser Wirtschaftsreporter Jonas Pospisch. Vielen Dank dafür. Um die europäische KI-Branche geht's übrigens heute auch auf der Messe VivaTech in Paris. Irgendwie klingt's ein bisschen seltsam, aber ab morgen wird's tatsächlich warm. Aktuell die Temperaturen um die 14 Grad in Berlin, 15 meldet Frankfurt oder 14 sind es in Perleberg. Der heutige Vormittag noch ein bisschen dichter bewölkt, später wird's dann sonniger, bei höchstens 22 Grad bleibt's trocken. Die kommende Nacht dann gering bewölkt, bei 11 bis 5 Grad, und morgen kommt dann tatsächlich die warme Luft aus Süden, reichlich Sonne dazu, bei bis zu 25 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der A115 Richtung Berliner Ring. Auf der mittleren Spur im Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Werder liegen Metallteile. Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Dreieck Werder und Lenin wegen Löscharbeiten gesperrt. A13 Richtung Berlin zwischen Großkürres und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding im Dreieck Charlottenburg auf der Überleitung zur A111 ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein defektes Auto. Längere Staus gibt es aktuell auf der A100 Richtung Wedding ab Kreuz-Schöneberg, auf der A115 stadteinwärts zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee, auf der A113 stadtauswärts zwischen Dreieck-Neukölln und Adlershof sowie rund um den Alexanderplatz. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützowplatz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei.
9.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Guten Tag. Europa erlebt in vielen Ländern einen Rechtsruck. Besonders deutlich ist das in Polen zu sehen. Dort regiert zwar mit Donald Tusk ein europanaher Premier, bei der Präsidentenwahl aber gewann ein nationalkonservativer. Tusk versucht heute im Parlament die Spaltung zu überwinden. Mehr in den Meldungen mit Tobias Möck.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel bekommen. Gefährdete Frauen bekämen dann automatisch einen Hinweis, wenn sie in die Nähe eines Gefährders kommen. Dafür wirbt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern, wie er im RBB 24 Inforadio gesagt hat. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich ist das Motiv des Täters unklar. Die Ermittler haben einen Abschiedsbrief des 21-Jährigen ausgewertet, darin aber keine Anhaltspunkte für die Tat entdeckt. Der Mann hat gestern an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen erschossen und anschließend Suizid begangen. Im ganzen Land gilt Staatstrauer. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet. Aber der Schock, das Entsetzen, die Trauer in Österreich sind auch ohne Verordnung echt. Vor allem in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz. Hunderte kamen in der Nacht am Hauptplatz zusammen, mit Tränen in den Augen und Kerzen in der Hand. Ein Lichtermeer zum Gedenken an die vielen Opfer.
Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Vielmehr braucht es eine Rückkehr zu Entspannung und Zusammenarbeit mit Moskau. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. In der Ukraine sind durch schwere russische Luftangriffe in der Nacht wieder Menschen getötet und verletzt worden. In der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten des Landes starben nach Medienberichten durch einen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben, es seien Wohnhäuser, Spielplätze und Geschäfte getroffen worden. Schon seit Tagen gibt es massive Luftschläge auf die Ukraine. Jeder 4. Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig auch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. Immer mehr Grundschüler in Berlin können gut schwimmen. Die Zahl der Drittklässler, die ein Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Bronze haben, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das hat der Senat mitgeteilt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Im Schuljahr 2023/24 hatten laut Senat ein Viertel der Drittklässler kein Schwimmabzeichen. In den Schuljahren davor lagen die Zahlen deutlich höher. Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen ohne Abzeichen wurden von den Schulen offiziell als Nichtschwimmer erfasst. Ob sie tatsächlich schwimmen konnten oder nicht, spielte dabei keine Rolle. Zwischen den Bezirken gab es große Unterschiede. In Lichtenberg und Neukölln hatten je rund 35% der Kinder Abzeichen. In Steglitz-Zehlendorf waren es nur 11%.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße. Letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 13 Grad und in Adlershof 14, in Dahme 12 und in Rüdersdorf 15 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau getötet. Das hat das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr festgestellt. Was gegen diese Femizide und andere Formen der Gewalt gegen Frauen politisch getan werden kann, darum geht's jetzt hier kompakt in unserem Top-Thema am Vormittag in den nächsten Minuten. Ich bin Clemens Schulze. Guten Tag. Schon die Ampelregierung wollte ja Frauen vor Gewalt, insbesondere vor häuslicher Gewalt, besser schützen. Ab heute wollen sich ein weiteres Mal die Innenminister von Bund und Ländern damit beschäftigen. Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald mit einer Bestandsaufnahme.
Sie findet in Sozialwohnungen und Eigenheimen statt. Von Menschen ohne Schulabschluss und Akademikern. Häusliche Gewalt. Die Mehrheit der Betroffenen, rund 70%, ist weiblich. Allein 2023 wurden 180.715 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Weil es um den eigenen Partner oder Ex-Partner geht, wird häusliche Gewalt selten angezeigt, sagt Johanna Wiest von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Es spielt auch viel Angst mit rein, auch viel Unsicherheit, was dann die Konsequenzen im Rechtssystem angeht. Es kommt auch sehr selten zu Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und das demotiviert die Frauen natürlich, überhaupt eine Anzeige zu stellen.
Sexuelle Gewalt, Schubsen oder Schlagen, Beleidigen und Demütigen. Jeden Tag sind in Deutschland 400 Frauen von diesen Formen häuslicher Gewalt betroffen. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Kinder mit Gewalt in der Familie aufwachsen. In ihrer Antrittsrede vor dem Bundestag sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD dazu:
Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden.
In solchen Fällen soll es schwerer für Täter werden, Umgangs- oder Sorgerecht zu erhalten. Geht es um häusliche Gewalt in der Familie, haben Familiengerichte verschiedene Rechte abzuwägen. Die Verfassung sichert Elternrechte, die auch den Umgang mit dem eigenen Kind gewährleisten. Aber natürlich hat der Staat auch einen Schutzauftrag gegenüber den Opfern häuslicher Gewalt. Über allem steht das Wohl des Kindes und seine Interessen. Im Gewaltschutzgesetz will die schwarz-rote Koalition auch die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell verankern. Dabei werden keine vordefinierten festen Verbotszonen überwacht, wie zum Beispiel, jemand darf sich nicht der Wohnung oder dem Arbeitsplatz der Ex-Partnerin nähern. Stattdessen trägt der Täter eine Fußfessel und das Opfer hat einen Annäherungssensor bei sich. Nähert sich der Täter absichtlich oder unabsichtlich, werden Polizei und das Opfer informiert. Kontakt- und Annäherungsverbote könnten damit besser überwacht werden. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Plan. Aber gibt zu bedenken:
Erstens müssen wir sicherstellen, dass es technisch funktioniert, weil nichts wäre so fatal, als wenn wir suggerieren, es gibt einen Annäherungsalarm und der funktioniert dann nicht und die Frau steht auf einmal ihrem Peiniger gegenüber, völlig unvorbereitet. Die Datenübertragungskomponente muss geklärt sein, dass insbesondere keine unnötigen Daten der Frau erhoben werden. Also das sind schon wichtige Fragestellungen, die geklärt werden müssen, aber dann wäre es gut, wenn es zügig auf den Weg gebracht wird.
Bei Hochrisikofällen könnte für 3 Monate eine elektronische Fußfessel angeordnet werden. Mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Monate. Experten warnen ohnehin, elektronische Hilfsmittel können nur ein Baustein sein. Um langfristig die Zahlen häuslicher Gewalt zu senken, muss viel früher angesetzt werden. Aufklärung von Geschlechterrollen oder ein gesünderer Umgang mit Frust und Wut sollten beispielsweise schon in der Schule noch stärker thematisiert werden.
Soweit Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald zur Frage, welche Maßnahmen gegen häusliche Gewalt derzeit diskutiert werden. Bei der Innenministerkonferenz in Bremerhaven ab heute Nachmittag ist das eines der Schwerpunktthemen. Gastgeber des Treffens ist der Bremer Innensenator Ulrich Meurer. Er hat derzeit den Vorsitz der Konferenz inne. Mein Kollege Christoph Kober hat heute früh mit dem SPD-Politiker gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, warum er diesen Schwerpunkt Femizide gewählt hat, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind.
Die Anzahl der Tötungsdelikte ist einfach erschreckend. Es vergeht fast kein Tag, wo nicht eine Frau umgebracht wird in dieser Republik. Und das ist ein Thema, was mich schon lange begleitet. Und wir haben schon viele Anläufe unternommen dagegen. Leider ist das unter der letzten Koalition gescheitert. Und jetzt haben wir neue Mehrheiten und diese neuen Mehrheiten sorgen dafür, dass dieses Thema nur noch angegangen wird.
Es wird darüber diskutiert, elektronische Fußfesseln als Abschreckungsinstrument für potenzielle Gefährder und auch für Täter einzuführen. Der Justizminister, der ehemalige Buschmann von der FDP, hatte gesagt, diese Diskussion über eine elektronische Fußfessel solle in erster Linie in den Ländern geführt werden. Jetzt sind Sie ja mit Ihren Länderkollegen heute zusammen. Sie haben auch die veränderten Mehrheiten angesprochen. Wie ist denn das Stimmungsbild innerhalb der Innenminister?
Ja, also es gibt mehrere Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Man kann die Landespolizeigesetze ändern. Das machen wir gerade in Bremen. Und man kann das auf Bundesebene liegen, ändern. Ja, das Schöne ist einfach, dass wir jetzt da auch eine Mehrheit haben, die dieses Thema angeht. Und dieser Schritt ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir seit Jahren sehen, dass andere es besser können. Wir haben uns das angeschaut, was Spanien macht. Wir haben in diesem Bereich sehr viel unternommen und diese elektronische Fußfessel eingeführt. Und alle Berichte darüber sagen uns, das ist ein hochwirksames Instrument. Und es ist einfach eine Schande, dass wir so lange gebraucht haben, um diesen Weg nachzuverfolgen. Aber jetzt ist der Punkt gekommen und ich bin überzeugt davon, jetzt wird das laufen.
In 6 Bundesländern werden elektronische Fußfesseln derzeit schon zum Schutz von Frauen eingesetzt. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Hamburg. Was muss denn jetzt passieren, dass es da eine bundesweite Regelung gibt?
Ja, es geht ja darum, nicht irgendeine Fußfessel einzuführen, sondern es geht ja hier darum, das spanische Modell bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Frau, die gefährdet ist, immer erkennen kann, wo die Person ist, von der eine Gefahr ausgeht. Das heißt, wir verhindern da, wenn wir das einführen, hat sie die Sicherheit, wenn sie in den Supermarkt geht, wird nicht an der Kasse zufällig dieser Mann sie antreffen. Und von daher gesehen, sie wird immer rechtzeitig gewarnt. Sie kann diese Orte meiden, sie kann die Polizei alarmieren, das ist etwas anderes.
Ja.
Wir haben ja Fußfesseln schon bereits in der Strafprozessordnung gehabt für Sexualtäter. Das heißt, diese wurden immer geschaltet, wenn jemand einen gewissen Bereich verlassen hat, die Grenzen überschritten hat, dann wurde, wie gesagt, Alarm ausgelöst. Und hier ist das ein deutlich dynamischeres System. Es hilft effektiv und deswegen brauchen wir das.
Ich versuche das mal technisch kurz zu erklären. Also es geht das Verfahren quasi so, dass ein Gefährder oder ein Täter eine Fußfessel bekommt und eine Frau, die sich durch ihn bedroht fühlt oder in Bedrohung ist, quasi ein Sensor, der dann quasi ausschlägt, wenn sich dieser Mann oder diese Person auf eine gewisse Distanz der Frau nähert. Habe ich das richtig beschrieben?
Ja, das ist das qualitativ Neue an diesem Instrument.
Gibt es denn auch Bestrebungen Ihrerseits, den Tatbestand des Femizids tatsächlich auch juristisch einzuführen?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was in erster Linie die Justizministerkonferenz auch entscheiden muss. Aber ich glaube, wir müssen praktische Dinge organisieren. Alleine mit der Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen, das führt uns nicht weiter.
Das sagt Ulrich Meurer von der SPD. Er ist der Innensenator in der Freien Hansestadt Bremen und zurzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Und die findet heute bis zum Freitag in Bremerhaven statt. Unser Top-Thema an diesem Vormittag.
RBB 24 Inforadio Kultur.
um gleich 6:06. Der RBB fängt dieser Tage die Berlin-Sounds ein, den Klang der Stadt, vor allem ihren musikalischen. Das gilt auch für das Inforadio-Forum gestern Abend im Humboldt-Forum unter den Linden. Zu Gast waren die neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Musikszene. Thema: Musikstadt Berlin in Gefahr. 130 Millionen Euro Einsparungen im Kulturetat sind auch an Opern, Konzerthäusern, Chören und in den Musikschulen nicht spurlos vorübergegangen. Aber wie soll es denn nun weitergehen? RBB24-Reporterin Oda Tischewski fasst die Diskussion zusammen.
Das Bild der Löwin kommt immer mal wieder auf an diesem Abend, denn wie eine Löwin soll Sarah Wedel-Wilson für die Kulturszene kämpfen. Das wünschen sich zumindest ihre Mitdiskutanten. Und tatsächlich, die neue, parteilose Kultursenatorin stellt sich auf die Frage nach Überfluss in der Berliner Kultur demonstrativ an die Seite der Kulturschaffenden.
Nichts haben wir zu viel. Wir haben eine riesige Stadt, 3,7 Millionen Menschen, die wir beglücken wollen mit Musik. Jeden Tag. Und dazu braucht es natürlich die großen Institutionen, aber es braucht ganz genauso die bezirkliche Kultur in allen ihren Ausprägungen.
Die Kulturvertreter sind sich einig. Die 130 Millionen Euro Einsparungen haben die Schmerzgrenze erreicht. Wer nun weiterspare, beschneide das kreative Potenzial der Stadt, so Volkert Ude, Mitbegründer des Radialsystems.
Das ist natürlich so, dass Experiment immer erstmal Geld kostet. Also mehr Geld als das, was man von der Stange kaufen kann. Wenn man Sakko bei Sarah kauft, ist es günstiger, als wenn man sich einen schneidern lässt. Und das ist bei außergewöhnlichen musikalischen Projekten natürlich auch so. Und das ist klar, dass wenn man den Gürtel enger schnallen muss, dass man sich das sehr genau überlegen muss, wofür man das Geld ausgibt und ob man sich das überhaupt leisten kann.
Sarah Wedel-Wilson will dagegen dort sparen, wo die Kunst selbst möglichst wenig betroffen ist.
Jedes Haus zahlt einzeln an verschiedene Software-Kartenanbieter, aber wäre das nicht sinnvoller, wenn wir uns zusammentun, wenn wir gemeinsam verhandeln? Das ist zum Beispiel eine Idee.
Gemeinsames Ticketing, Zusammenarbeit in der Logistik, in der Buchhaltung. Solche Vorschläge könnten die Kultur aus Sicht der Senatorin langfristig verschlanken, ohne ihren Kern zu berühren. Andere Bereiche wie die Musikschulen will sie hingegen zur Chefsache machen. Schließlich umfasst ihr Ressort neben der Kultur auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ich war sehr beeindruckt, diese kleine Bühne in Marzahn-Hellersdorf zu sehen bei der Kinderopernhaus und die Kinder zu erleben, die auf diese Bühne gehen und sich darin üben, sich darzustellen und in dieser Rolle einer Person zu wachsen, die etwas zu sagen hat. Und das sind für mich ganz, ganz wesentliche demokratiefördernde Maßnahmen.
Sparen an der Kultur, das hieße also auch sparen an der Zukunft. Nicht zuletzt auch ganz prosaisch an der finanziellen Zukunft Berlins, wie Thomas Ferle, geschäftsführender Direktor der Deutschen Oper Berlin, selbstbewusst feststellt.
Kultur ist der Brennstoff für diese Stadt. Wenn wir jetzt sozusagen versuchen, das mit Wasser zu betanken, dann werden wir erleben, was passiert. Diese Stadt hat eigentlich keinen echten weiteren Wirtschaftsfaktor. Der Motor, der eigene Motor, das ist die Kultur hier. Nichts anderes.
Und das sagt eben ein Vertreter der Deutschen Oper Berlin, RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das über das Inforadio-Forum zur Frage Musikstadt Berlin in Gefahr. In voller Länge können Sie die Diskussion übrigens am übernächsten Sonntag hier bei uns im RBB24-Inforadio hören oder jetzt schon dann online in der Inforadio-App.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB24-Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Auch
auch wenn Sie es nicht glauben können, ab morgen wird's wärmer, spürbar wärmer. 13, 14 Grad derzeit in Berlin, 14 in Potsdam und auch in Perleberg. Der heutige Vormittag noch ein bisschen dichter bewölkt, später wird's dann sonniger, bleibt trocken bei höchstens 22 Grad. Morgen dann kommt die tatsächlich warmere Luft aus Süden, dazu auch reichlich Sonne bei bis zu 25 Grad morgen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Möck.
Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Dreikwerda und Lenin wegen Löscharbeiten gesperrt. A13 Richtung Berlin zwischen Großküriß und Bestensee steht ein defektes Auto. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding im Dreieck Charlottenburg auf der Überleitung zur A111 ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein defektes Auto. Längere Staus gibt es gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg, auf der A113 stadtauswärts zwischen Dreieck Neukölln und Adlershof, auf der B2 stadtauswärts in Malchow sowie rund um den Alexanderplatz. Tiergarten. Auf dem Lützowufer ist zwischen Lützowplatz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg, Danziger Straße zwischen Kollwitz und Knipprode Straße ist in beiden Richtungen an einer Baustelle jeweils eine Spur gesperrt. Die Arbeiten dauern bis zum späten Nachmittag.
10 Uhr ist es damit geworden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Der polnische Ministerpräsident Tusk stellt heute im Parlament die Vertrauensfrage. Er reagiert damit auf den Sieg des Rechtskonservativen Karol Nawrocki bei der Präsidentenwahl. Es droht ein Dauerkonflikt zwischen Nawrocki und Tusks Koalitionsregierung. Mehr dazu jetzt in den Meldungen mit Tobias Mück.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-jährige Amokläufer hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend hat er Suizid begangen. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass mitgeteilt hat. Seit Tagen gibt es in Los Angeles Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende